Was für ein Leuchten du in den Augen hattest, als du gerade darüber gesprochen hast.
Genau diese Komponente, die kann die KI nicht liefern. So dieses Fünkchen, du merkst es, du merkst, ob jemand das mit Begeisterung macht.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Die Herrin der Bücher. Liebe Lauscher, das wird heute, glaube ich, eine ganz, ganz andere Episode, ein bisschen ungewohnt, denn es wird heute zwar auch um Rechtsanwaltskammern gehen, auch um das Thema Social Media und Instagram, letzten Endes aber doch auf eine ganz andere Art und Weise, seid gespannt. Es treffen heute sozusagen zwei Bücherwürmchen aufeinander und wir werden versuchen zu klären, wer von uns beiden ist verrückter auf Bücher. Rund um Bücher. Und wir werden sprechen über die Arbeit in den Kammern, über Vorurteile gegenüber der Anwaltschaft, über das Thema Podcasten. Und ich glaube, wir werden sehen, was sonst noch. Mit mir am Mikro ist heute Corinna Müller aus München von der Rechtsanwaltskammer München. Liebe Corinna, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, bei mir zu sein, um ein bisschen mit mir zu plaudern.
Hallo liebe Steffi, ich freue mich unglaublich, hier zu sein in Berlin und sogar live. Das ist ja ganz toll. Und ich freue mich sehr auf die Aufnahme mit dir.
Ich mich auch. Ich bin gespannt, was wir da heute fabrizieren. Weil ich bin ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen drüber. Es war ein anstrengender Tag gestern. Und für euch da draußen, die ihr nicht wisst, was gestern war, ist ja dann auch schon eine Weile her, wenn diese Episode ausgestrahlt wird. Gestern waren die Salongespräche, das recht interessant Live-Podcast-Event. Und ich habe noch ziemlich lange abgebaut. Und du warst ja auch noch ein bisschen unterwegs. Du warst gestern dabei. Und deswegen bin ich heute so ein wenig derangiert, auch stimmlich. Ich hoffe, man kann es trotzdem ganz gut hören. Ich habe aber einfach den ganzen Tag gequatscht. Und ich habe das Gefühl, ich klinge heute so ein bisschen nach Telefonhotline. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Wie fandst du es gestern, Corinna?
Ich bin immer noch total beeindruckt und geflasht, muss ich wirklich sagen. Ich fand es wirklich wunderbar. Es waren tolle Gäste da. Es haben sich wieder tolle Gespräche auch entwickelt und ja, auch so mit dem Nachwuchs, ja, auch jetzt Leute, die erst fertig sind im Jurastudium und so, und ich fand es unglaublich cool, ja, sich auszutauschen. Jeder hat es mal durchgemacht, ja, und man hat einfach so viele Gemeinsamkeiten auch und es war wirklich eine Veranstaltung mit Tiefgang und super viel Spaß.
Das freut mich sehr. Ich war selber so begeistert von meinen Gästen. Ich lade sie ja nicht ohne Grund ein. Ich mache mir da viel Gedanken und ich kannte alle Gäste schon entweder persönlich oder durch Vorgespräche. Und trotzdem haben es alle geschafft, mich gestern noch richtig von den Socken zu hauen. Also egal welches Panel. Und ich hatte das Gefühl, so die Luft hat gebrannt stellenweise. Es war schon sehr spektakulär. Und ich bin ganz, ganz gespannt auf die Videospuren. Das dauert noch ein bisschen, bis ich sie kriege, aber bin ich ganz gespannt drauf. Und es waren ja nicht nur frische Absolventen quasi da, sondern Studis, die noch mittendrin sind. An der Stelle ganz liebe Grüße an die Truppe von der FU Berlin. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr da wart und habe mich auch sehr gefreut, dass noch ausreichend Zeit war, so sich ein bisschen auszutauschen und mal schauen, welches Projekt da dann im nächsten Jahr folgt. Ich spoiler noch nicht so richtig, aber da wird, glaube ich, was kommen, was aus der Veranstaltung gestern entstanden ist. Und bevor wir uns da jetzt total verquatschen, Corinna, lass uns einsteigen, wie sonst auch immer. Warum hast du Jura studiert?
Also ganz ehrliche Antwort. Es war eine Mischung aus drei Sachen. Und zwar haben mich wahre Verbrechen schon immer fasziniert, auch im jungen Alter schon. Und deswegen war für mich zum Beispiel Strafrecht am Anfang total attraktiv. Ja. Ich fand's super, ja. Also endlich mal so mit der Materie arbeiten und diese Fälle, was dahinter steckt. Also das war das Erste. Das Zweite ist, ich fand's halt cool, so quasi die Spielregeln auch der Gesellschaft zu lernen, ja, und so ein Wissen zu haben, weil dann kannst du auch mitgestalten. Weil ich glaube, für Laien ist halt Recht auch was Ungreifbares manchmal, ja. Und deswegen fand ich es halt cool, auch die ganzen Sachen zu wissen, ja. Das war ein großer Drive, den ich hatte. Und zuletzt wirklich ehrlich, natürlich, man kennt so ein bisschen auch Status. Ja, damals hieß es so, hey, werd Anwältin oder Ärztin, was auch immer. Aber da muss ich ehrlich sagen, nur wegen dem Status würde man diese harte Zeit nicht durchhalten. Also das hat sich dann schnell erledigt.
Auf gar keinen Fall. To be honest, ein Semester vielleicht. Voll. Aber nicht, oh Gott, nein, auf gar keinen Fall. Finde ich ja spannend. Status, also ich wollte ja sowieso nie Jura studieren. Mhm. Und bin heute aber sehr froh. Aber Statusgedanken hatte ich dabei nie. Ich glaube aber schon, wenn ich mich so zurückerinnere an das, was so in der Uni Bonn um mich herum herumspaziert ist, glaube ich schon, dass das ein Punkt ist, weshalb man zumindest in der Zeit Jura studiert hat. Ich glaube, das ist bei dir ja viel später gewesen. Ich bin ja 1000 Jahre älter. Ich glaube, dass das heute ein bisschen anders ist, so in der Wahrnehmung. Ich glaube, das ist immer noch bei manchen vielleicht der Grund. Ich hoffe aber sehr nicht bei allen. Und so die Studis, ich habe ja super viel Kontakt mit Studis. Könnte ich jetzt bei keinem sagen, dass ich das Gefühl habe, so dass...
Ich bin ja auch schon ein bisschen älter.
Ach komm, ja. Ja, wenn dir anfängt, irgendwann morgens irgendwas weh zu tun, dann können wir weitersprechen.
Das ist schon geschehen.
Ja, heute zählt aber nicht. Wenn man am Abend vorher an der Bar war, tut jedem morgens was weh.
Ich glaube, das sind die Jahre von der BIP und dieses Krümmen über den Schreibtisch. Die haben schon viel kaputt gemacht.
Das denke ich auch. Ich habe aber jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Super. Und ich habe es noch nicht bei jeder Episode durchgezogen, aber ich wollte jetzt tatsächlich auch beim Podcasten lieber stehen. Da sind viele zu faul, aber ich finde es eigentlich ganz geil. Mein Problem ist, hast du ja wahrscheinlich gestern auch gesehen, ich laufe wahnsinnig gern hin und her. Ich bin immer in Bewegung und da muss ich mich bremsen, weil das ist natürlich dann fürs Mikro nicht gut.
Ja, klar.
Mal sehen. Also letzten Endes hast du aus diversen Gründen Jura studiert. Hast du dann auch die Entscheidung relativ früh getroffen, so wenn... Klang jetzt so ein bisschen nach, wenn, dann Anwältin, also Staatsanwältin, Richterin, Behörde. Gibt ja 1000 Möglichkeiten, was man machen kann.
Und das ist genau das Gute daran, finde ich, weil du kannst so viel machen. Du bist da nicht beschränkt. Du bist ja nicht mal beschränkt, in Deutschland tätig zu werden, ja. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ja. Und deswegen fand ich es cool. Ich habe mal rausgekramt, meine alten Abi-Materialien. Und da hatten wir irgendwie mal, beziehungsweise ich weiß gar nicht, es war sogar schon früher, da mussten wir aufschreiben, wo wir uns sehen in ein paar Jahren. Und da habe ich auf Englisch wirklich geschrieben, ja, ich möchte mal Lawyer werden.
Nein.
Doch, ich habe das gefunden und dachte mir, ja, das war schon immer irgendwie da. Ich meine, man hat auch immer mal wieder so ein paar andere Sachen präsent. Ja, jeder will irgendwie mal Schauspieler oder Star werden, ja, so diese Standardsachen, aber... Es war schon immer da, der Wunsch, ja, muss ich wirklich sagen.
Ich überlege gerade, was ich so früher in der Schule, ich glaube, also Schauspielerin auf gar keinen Fall. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich habe diese Bücher auch noch, ich muss mal nachkramen. Vielleicht eher Band könnte durchaus sein bei mir, weiß ich mehr. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wahrscheinlich irgendwie sowas wie Tierärztin. Aber gut, Medizin ist halt, das wäre überhaupt nichts für mich gewesen.
Ja. Ja, Tierärztin stand auch in meinem Freundebuch immer früher drin. Das fand ich cool, aber...
So, und was ist es denn dann zum Berufseinstieg geworden? Ich meine, ich weiß es, aber die Lauscher da draußen wissen es nicht.
Ich habe mich direkt nach dem Referendariat für die Arbeit bei der Rechtsanwaltskammer in München entschieden. Und ich habe es nie bereut. Fand es zum Einstieg auch super. Ich kann es wirklich empfehlen, weil... Du bist dann nach dem Referendariat so in der weiten Berufswelt angekommen und denkst dir, ja, ich habe jetzt also mindestens 7 Jahre gebraucht und habe total viel gelernt, habe mich da durchgebissen. Aber so in der Praxis schon viel, ist schon überwältigend und man fühlt sich oft nicht so gut vorbereitet, muss ich ehrlich sagen. Und das Coole an der Kammerarbeit ist, dass du da halt auch in einem Team bist, ja. Du kriegst erstens sehr viel mit. Es ist sehr abwechslungsreich. Du hast auch Verantwortung, aber du hast immer auch ein Team mit anderen Juristen und so fixe. Und du wirst schon am Anfang so ein bisschen darauf vorbereitet, wie es so in der Berufswelt ist. Du kriegst mega viel mit bei Anwälten, ja. Was die Herausforderungen sind von der Anwaltschaft, das kriegst du direkt mit. ohne selber quasi reinzulaufen, ja.
Ja.
Und das finde ich super. Vor allem auch, dass du viel mit Anwälten und Anwältinnen zu tun hast, ja. Gerade auch am Telefon, also.
Das ist ja sowieso dein Ding, ne? Du kommunizierst ja gerne, hast gerne mit Menschen zu tun. Wofür genau bist du denn zuständig? Was sind so deine Aufgaben? Es ist ein weites Feld.
Absolut, ja. Es gibt verschiedene Richtungen eben, in die man da gehen kann. Ich bin jetzt bei der Mitgliederverwaltung, also heißt, wir beraten unsere Mitglieder ja bei Anfragen. Was haben sie für Pflichten? Was haben sie aber auch für Recht? Und wir begleiten da auch so ein bisschen, was ich total cool finde, ja. Und natürlich auch Zulassungswesen, jetzt gerade bei europäischen Anwälten oder bei ausländischen Anwälten, also WHO-Anwälte. Und das ist auch immer spannend zu sehen, ja. Wie ist es denn bei denen? Und auch der Kontakt dann mit ausländischen Kollegen ist einfach total horizonterweiternd auch. Und das macht wirklich Spaß, ja. Und auch wenn man dann Rückmeldungen bekommt, hey, sie haben mir so geholfen, es war cool und ich kann das jetzt machen, ja. Und das ist auch immer so ein bisschen mein Anspruch, ja. Also alles, was möglich ist, will ich halt auch möglich machen. Weil ich selbst weiß, wie es ist, wenn man irgendwo anruft und da sitzt irgendwie jemand und der hat irgendwie gar keine Lust und es interessiert ihn gar nicht, was mein Problem ist. Wohingegen dann da jemand sitzt, der so, ja, einem wirklich hilft und es auch so gern macht, ja. Und auf eine, ja, nette Art und Weise. Ich finde das schon immer schön, ja.
Das geht mir ja auch so.
Ja.
Also das find ich ja phänomenal. Und man ist ja, das ist leider so, man ist ja regelrecht überrascht, wenn da am anderen Ende mal jemand sitzt, der A, freundlich ist, B, zuhört und C, dein Problem noch löst.
Ja, Jackpot.
Ja, ich hatte gerade in letzter Zeit ziemlich viel Probleme mit DHL. Ich war da jetzt am Ende nicht so richtig zufrieden.
Ja.
Fand ich sehr, ja, kleine Abschweifung, fand ich sehr bemerkenswert, dass du inzwischen angeklingelt wirst und über die Sprechanlage wird dir gesagt, ja, kommen Sie mal runter, hier ist ein Paket. So, du hast noch nasse Haare, so, dass, können Sie es bitte hochbringen? Dann wird's dir vor die Tür geworfen, original so passiert.
Ja.
Siehst du mal, kommen Sie aber runter. Der so, hm? Und dann rufst du natürlich auch da an und sagst, ja, ich wollte mal nachfragen und überhaupt krieg keine Benachrichtigung mehr. Nie. Ich weiß gar nicht, dass ein Paket bei irgendeinem Nachbarn, und dann weiß ich auch nicht welcher,
ja, klar,
liegt, hätte ich nicht eine E-Mail-Benachrichtigung von meinem, egal, ich schweife ab. Das ist ein großes Thema. Auf jeden Fall, auch das wurde nicht zufriedenstellend gelöst. Von daher kann ich den Anspruch total verstehen. Vor allem, das ist ja eine Verdopplung der Positivität.
Exakt.
Ja, weil du gehst ja schon positiv und freundlich auf Menschen zu. Du steckst ja alle damit an. So, und das heißt, du entlässt wieder jemanden gut gelaunt in den Tag. Ja, weil das Problem, gelöst hast. Was sind denn so die häufigsten Probleme, bei denen du helfen kannst?
Also generell, es gibt einfach so die Beratung, ja, wenn jetzt eine Rechtsanwältin in Mutterschutz geht, was muss sie beachten? Möchte sie überhaupt Mitglied bleiben? Was hat sie für Vor- und Nachteile? Das kommt relativ häufig.
Also Kanzleipflichtbefreiung und sowas, ne?
Genau, Kanzleipflichtbefreiung, was gibt's da für Möglichkeiten, ja. Was auch eine intensive Zeit war als, ja, mit diesen Bär-Sachen, sage ich jetzt mal, ganz unspezifisch. Und es hat viele sehr beschäftigt, ja, viele kommen halt auch nicht so klar mit der Technik. Und da musste man auf jeden Fall so gute Skills auch haben am Telefon, ja, um die Leute auch ein bisschen abzuholen. Weil wenn man da einfach dann auch, ja, genervt reagiert, führt's zu gar nichts. Also da muss man einfach mal ein bisschen runterfahren, ja, auch sagen, hey, ich verstehe sie, ich verstehe ihr Problem und wir schauen jetzt, dass wir das hinbekommen.
Ja.
Ja, und auch, ich meine, man macht auch oft was, wo man sagen könnte, ja, wenn sie sich doch an die Bundesnotarkammer, ja. Aber nee, also ich weiß es ja selber, ich habe selber BA-Postfächer und dann versucht man einfach zu helfen und auch diesen Frust erstmal, ja, beiseite zu schieben. Und am schönsten ist dann, wenn am Ende von dem Telefonat einfach jemand, also man hört dann, wie die Person lächelt.
Ja.
Und am Anfang war sie noch total aufgebracht und hat alles beschimpft und wie die Gesetzlage ist, ist ja alles blöd, ja. Und am Ende ist dann, ja, jetzt haben sie mir geholfen, jetzt ist alles super. Also das ist halt das. Und das gibt dir ja so viel zurück einfach.
Ja, ist faszinierend, ne, dass du wirklich an der Stimme hörst.
Ja.
Wie wahrscheinlich ungefähr der Gesichtsausdruck aussieht. Also ich sehe schon, das ist so offensichtlich dein Lieblingspart an der Kammer, ja, Arbeit, so den Anwälten weiterhelfen. Ja. Und das finde ich so schön, dass das mal direkt von jemandem kommt. Ich habe das ja früher auch gemacht. Aber es ist so schön, jemanden hier zu haben, der so begeistert davon ist. Weil damit kannst du halt auch mal eine Lanze dafür brechen. Und das ist mir immer so ein Herzensanliegen zu sagen, Leute, eure Kammern, die sind echt hilfsbereit. Da sitzen tolle, coole Leute. Und wenn ihr eine Frage habt oder ein Problem, dann ruft doch einfach mal da an oder schreibt eine Mail. Nicht jedes Problem, muss man auch sagen, kann am Telefon gelöst werden. Das sage ich immer gern dazu, wenn jemand eine Frage hat zu möglicher Interessenkollision. Und da sind 3 Gesellschaften beteiligt und eine Tochtergesellschaft, was weiß ich, ein Mutterkonzern. Ja, das kannst du am Telefon, kann ich mir ja schon gar nicht merken, was da gerade alles erzählt wurde. Selbst wenn, ja, ich nebenher eine Zeichnung mache, das habe ich dann ganz oft gemacht. So. Und am Ende dachte ich auch, ja, habe ich das jetzt richtig erfasst? Dann musst du doch sagen, sind sie so reizend? Könnten sie mir das nochmal kurz per E-Mail schicken? Aber da wird ja einfach weitergeholfen. Ja. Und ihr habt ja auch, das gab's in Hamburg damals auch, fand ich auch mega gut. Und ich war dafür nicht zuständig. Ich habe aber mich da ganz oft reingesetzt, um was mitzulernen. Ich war ja sowieso in der Kammer. Die Gebührensprechstunde fand ich mega gut. Da wurden hochkomplizierte, ja, Abrechnungsthemen besprochen. Und ich saß da immer drin und dachte, wow, gerade wieder was gelernt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Das hat damals ein ganz toller Kollege von mir gemacht. Ihr habt auch sowas Ähnliches, ja, ne? Nicht vor Ort, aber ich glaube, Telefon oder
telefonisch,
so.
Telefonisch, ja. Wir haben Dienstag eben Jour-Dienst für Anfragen über das RVG zur Abrechnung, alles. Wir haben da ganz talentierte Dame auch und das ist natürlich schon cool, ja. Also, weil wir wissen ja, die Abrechnung ist oft schon was sehr Kompliziertes. Vor allem, also für mich jetzt sowieso, ja, wenn man nicht wirklich so viel damit macht und oft hat man dann ja auch Angestellte dafür, aber da gibt's echt richtig schwierige Fragen und die werden dort beantwortet und das ist cool und deswegen, wir verstehen uns ja auch, ja, als Serviceeinheit, ja, das ist so das erste, ja, Anliegen und auch die Anliegen, die von der Anwaltschaft an uns herangetragen werden, versuchen wir auch zu kommunizieren, ja, in irgendwelchen Gremien, wie auch immer und das finde ich halt cool, weil meiner Meinung nach ist es so, wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauszoomen, ja, auf der Welt, man sagt immer irgendwie, es ist alles blöd und so viel Hass und so. Aber wenn man anfängt, so in seinem eigenen Umfeld, und da gehört die Arbeit auch dazu, wenn man jeden Tag bei der Arbeit ist und lang genug, ja, wenn man da anfängt, einfach mal menschlich zu sein, einfach cool zu sein, hilfsbereit und einfach mal anderen vielleicht ein Lächeln auf die Lippen zaubert, dann ist so viel getan, ja, weil im Großen und Ganzen können wir immer nicht so viel tun. Aber das ist das, was jeder tun kann. Und deswegen will ich das auch jeden Tag machen. Und deswegen lache ich gern, lächle gern, mach gern Witze, ja, das ist total wichtig. Und ja, das kann ich wirklich nur jedem irgendwie ans Herz legen, weil da auch viel zurückkommt.
Das ist so. Und ich kann das ja nur bestätigen. Ich weiß nicht, ob es mir schon mal passiert ist, dass, wir haben uns ja schon öfter irgendwo getroffen, mir ist es noch nie passiert, dass du auf mich zugehst und mich nicht anstrahlst. So, und was ist denn der Effekt? Ja, ich freue mich und ich strahle sofort zurück. Und das ist ja das, was ganz viele immer predigen, nicht nur auf der Arbeit, sondern einfach auch draußen in der Welt.
Ja.
Wenn du jemanden anlächelst, die Gefahr, dass der zurücklächelt, ist ziemlich groß sozusagen. Und das trägt sich ja weiter.
Ja.
Und das geht mir selber auch so. Also ich glaube, vieles saugen wir auf wie ein Schwamm. Mhm. Wenn du rausgehst und der erste Mensch, den du triffst morgens, der lächelt dich an, na, freust du dich. Und dann lächelst du vielleicht den Nächsten an. Du löst damit so eine Kettenreaktion, mhm, aus. Wenn das Erste, was dir passiert ist, dass sich draußen auf der Straße der erste Passant anrempelt und dann noch anzickt.
Katastrophe.
Ja, eben, da ist es dann nämlich nicht mehr weit her, ja, mit der guten Laune. Finde ich einen super, super schönen Punkt. Und ich wünsche dir fast, ich wäre Kammermitglied in München. Könnte ich dich auch mal anrufen. Also Leute, nehmt das ernst, nutzt das. Und wenn ihr Fragen habt, vielleicht habt ihr das große Glück, weil ich glaube, ihr habt eine Buchstabenzuständigkeit, ne?
Mhm.
Vielleicht habt ihr das große Glück, für welche Buchstaben bist du zuständig? Kannst du ja sagen. Steht ja auch auf der Homepage wahrscheinlich.
Steht nicht auf der Homepage, ändert sich auch immer mal wieder.
Ach so, ändert sich. Mhm. Weil sonst hätte ich gerade allen betreffenden Kollegen in diesem Buchstabenbereich, wobei vielleicht wäre das gar nicht schlau, dann bricht irgendwie deine Telefonleitung zusammen. Wahrscheinlich wird jetzt immer gefragt, ja, könnte ich bitte auch mit Frau Müller sprechen? Man weiß es nicht. Übrigens, Kammer München, da muss ich unbedingt auch liebe Grüße loswerden an die Präsidentin. Hallo Anne, ich sitze hier gerade mit eurer Corinna und zeichne auf. Liebe Grüße auch an Brigitte. Das treffe ich ja auch beide regelmäßig auf Veranstaltungen. Was mich jetzt noch interessiert, ja, ich weiß es eigentlich, aber die Lauscher da draußen noch nicht. Du hast ja die Besonderheit, dass du zu Hause nicht so wirklich auf Begeisterung gestoßen bist mit deiner Berufswahl. Erzähl mal, was war das? Weil ich glaube, die meisten Eltern würden doch sagen, wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, Mama, Papa, ich will Jura studieren, oder er ist ja doch ein ehrenwertes Studium, was Vernünftiges, wären doch wahrscheinlich begeistert. War jetzt da nicht so, ne?
Nee, also ich glaube, bei mir...
Willst du erstmal Mama und Papa grüßen oder hören die keine Podcasts?
Nee, die sind froh, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
Also, es ist so, ich glaube, bei mir machen sie immer eine Ausnahme. Ja, aber ich bin die Tochter und die sind auch stolz. Und es war eine harte Zeit, das haben die alles mitbekommen, ja. Deswegen, die wissen, was dahinter steckt. Was vielleicht auch ganz gut ist, dass sie mal wissen, was alle Kollegen da draußen so, ja, hinter sich haben, ja. Aber die erste Reaktion ist generell so in meinem Umfeld, ja, die Anwälte, die wollen nur abkassieren, und also so Stimmen höre ich schon immer wieder. Das ist, also der generell, die Anwaltschaft hat oft nicht so ein gutes Bild nach außen. Und ich finde es schade, aber ich habe es mir halt auch mal angeschaut, woher das kommt, ja. Vorweg, ich kann beide Seiten total gut verstehen. Aber ich glaube, was so der Punkt ist, warum ich nenne es jetzt mal Laien, einfach oft nicht so glücklich sind, wenn sie zum Anwalt oder zur Anwältin gehen müssen, ist, dass denen so ein bisschen das Soziale fehlt. Ja, die haben kein Verständnis dafür, dass der Anwalt jetzt einen komplexen Sachverhalt rechtlich gut löst. Ja, das können die ja nicht überblicken. Die haben keine Ahnung, ist es jetzt gut oder schlecht. Ja, da kriegt man immer noch den Schriftsatz geschickt, soll da am besten noch freigeben. Aber die denken dann, ja, wird schon passen. Aber ich glaube, für jeden ist es halt so dieser eine Rechtsstreit oder
das
dieses eine Ding. Ja, das ist für den was ganz Großes.
Ja.
Und für den Kollegen ist es aber ein Fall von vielen, ja. Und über die Jahre stumpft man ja auch immer mehr ab. Ich meine, man merkt das auch, wenn man zum Arzt geht, dass dann, ja, für mich ist es halt, ich habe total die Schmerzen, aber der Arzt, der hat halt jeden Tag Leute, die Schmerzen haben, ja. Die wollen an die Hand genommen werden. Die wollen auch mal ein, zwei Worte mehr zur Beruhigung zum Beispiel haben. Und da kommt oft die Rückmeldung, ja, ich erreiche den gar nicht und ich fühle mich allein gelassen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund, weil die sehen, okay, es werden halt Rechnungen geschrieben für die Schriftsätze, ja, aber bei mir kommt nichts an für mein Gefühl. Und das ist schade, weil ich verstehe auch die andere Partei, also die Kollegen und Kolleginnen, die haben halt super viel zu tun, ja. Die können nicht den ganzen Tag am Telefon ihre Mandanten auch beruhigen, ja. Aber ich glaube, dass so das ein oder andere Wort mal so zwischenmenschlich auch ganz gut ankommt. Und vielleicht noch so eine Anekdote dazu, ist mir passiert im Referendariat, als ich bei der Staatsanwaltschaft war, gab es eben ein Riesenverfahren, ja, mit einer Bande damals, und da waren ganz viele Anwälte natürlich im Gerichtssaal. Ich habe mich mal in den Zuhörerraum gesetzt und dann war ein Rechtsanwalt da, der war schon sehr laut und, ja, man würde sagen, querulatorisch, ja, aber hinten kam das richtig gut an. Die haben gesagt, ja, den Anwalt will ich auch.
Also ein richtiger Konfliktverteidiger.
Exakt, genau. Und das kommt bei Laien richtig gut an, weil sie dann sagen, ja, das ist so ein Löwe, der kämpft für uns. So, und das sind die zwei Welten, die aufeinandertreffen, ja.
Ja, ich kann auch beide Seiten durchaus verstehen. Was ich interessant finde, ist, dass vom eigenen Anwalt, der eigenen Anwältin, immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, im Familienrecht vielleicht fast schon psychologische Rundumbetreuung.
Mhm.
Im Übrigen machen das viele, viele Kolleginnen und Kollegen, ne, dass die sehr viel Zeit sich nehmen für Besprechungen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, wenn du dir für einen Mandanten halt nicht eine halbe Stunde nimmst, sondern eine Stunde.
Ja, absolut.
Dann halbierst du mal die Summe der Mandanten, um die du dich pro Tag kümmern kannst. So, und das heißt, für diesen einen Mandanten bleiben ganz viele andere dann heute auf der Strecke. Das zum einen, Ich glaube, man muss da irgendwie so einen Mittelweg finden. Was ich aber interessant finde, ganz ehrlich, das verlangt von Ärzten doch auch keiner. Weißt du, wie ich tatsächlich von meinem Arzt oder von meinen Ärzten behandelt werde? Da ist ja ein guten Tag vielleicht schon das Maximum. Du wirst da schon, gerade ganz schlimm beim Zahnarzt, du liegst da ja schon auf deinem Stuhl. Der einzige, den du gesehen hast, war vielleicht die Arzthelferin. Dann kommt er rein, sagt guten Tag. Manchmal nicht mal seinen Namen. Und ich bin in so einer großen Praxis, da wechseln die auch noch häufig. Und dann fängt er an, meine Zähne zu kontrollieren und zu benennen. Ich bete, dass er nichts findet. Ja. Manchmal sagt er hat was gefunden, manchmal sagt er nicht. Und dann sagt er, guten Tag, das war's, wir sehen uns im halben Jahr.
Ja.
Da erwarte ich ja auch nicht, so, entschuldige, ich bin ein Angstpatient, da steht da auch in der Akte, ich habe echt einen Fimmel mit Zahnärzten. Ich krieg da keinen Extra-Pieps. Mhm. Ich gehe da trotzdem hin. Und ich bezahle auch die Rechnung. Und ich finde, wenn wir schon mal dabei sind, ja, also ganz vielen Anwälten geht's, natürlich müssen alle Geld verdienen, müssen davon leben. Das muss aber auch jeder Handwerker, das muss jeder Friseur.
Ja.
Liebe Grüße an Matti, ich finde, du bist zu teuer. So, aber trotzdem ist es ja meine Entscheidung, ja. Welchen Anwalt suche ich auf. Ja. Ich habe da ja auch Möglichkeiten, nämlich jemanden, der nach RVG abrechnet, jemanden mit Gebührenvereinbarungen. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, und ich hatte gerade letzte Woche eine intensive Debatte auf LinkedIn über Sozialrechtler. Wer da draußen würde sich erdreisten zu sagen, ein Sozialrechtler ist ein Halsabschneider?
Ja, exakt.
So, und wenn du sagst, alle Anwälte, so, und ich kenne wenige Kollegen, ich weiß gar nicht, ob mir überhaupt einer einfällt, wo ich sage, na. Ich hatte mal selber einen einzigen Fall, da dachte ich auch so bei der Gebührenabrechnung, bei der Taktung, na. Da sage ich dann Bescheid und habe gesagt, das war aber jetzt, also wenn sie für die Mail so lange gebraucht haben, finde ich bedenklich. Hätte ich schneller gemacht. Sonst war das auch okay und dann wurde auch nochmal, okay, haben sie vielleicht recht. Aber bei meinem Zahnarzt ist, finde ich das viel krasser. Ja. Du merkst, ich habe ein Thema mit Zahnärzten, aber ich habe offensichtlich den kompliziertesten Kiefer auf Gottes Erden. Es ist nämlich immer alles besonders kompliziert in der Vorbereitung, in der Ausführung, in der Nachbehandlung.
Ja.
Und ich habe immer einen, ich weiß nicht, wie vielfachen Satz. Da moserst du einmal. Aber ich höre nicht dieses Klischee, alle Zahnärzte.
Absolut.
Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht einfach in der falschen Bubble bin. Wobei ich das zu meinem Zahnarzt schon mal gesagt habe. Da hat er auch gesagt, das wird aber, dann kann er nur empfehlen, das ist nicht so. Also die Extraleistung, lalala. Und dann habe ich gesagt, braucht's eine neue Yacht? Hat er aber gelacht. So, ich finde das sehr schade, dieses Vorurteil. Ich kenne so viele Kolleginnen und Kollegen, die mit so viel Engagement, so viel Liebe zum Beruf und so viel Zeit und Geduld.
Absolut.
Da reingehen, dass ich mich frage, warum das so in der breiten Masse. Ja. Meinst du, das sind dann so einzelne schlechte Erfahrungen, die dann immer weitergetragen werden, so die Cousine meines Postboten, meines Pizza-Bäckers.
Ja. Also ich glaube, es wird generell ja gern gemeckert, ja, und vor allem auch aus der Emotion heraus und so einem Prozess, ja. Und ich meine, am Ende ist dann auch oft, da wird immer gesagt, ja, der Anwalt hat mich nicht richtig beraten. Am Ende muss irgendwie immer einer schuld sein. Das ist halt in jedem Lebensbereich so. Aber ich glaube, was primär das Problem ist, dass man die anwaltliche Leistung manchmal nicht so, ich sag mal, anfassen kann. Du hast am Ende dann die Füllung in deinem Zahn oder du hast beim Handwerk, du hast dann was. Und diese Schreiben, das können viele nicht fassen, was das für ein Know-how bedarf. Ja, und meine Eltern wissen das mittlerweile. Die haben das mitbekommen, wie viele Jahre ich gepaukt habe und was es abverlangt hat. Die haben ein Gefühl dafür und die wissen jetzt. Also da kam auch schon der Satz, boah, jetzt weiß ich, warum das so teuer ist. Das ist ja echt übel, dieses Studium und alles. Und ich glaube, ja, sobald man was anfassen kann, dann zahlt man gern dafür, wenn es dann eben nur, ist ja nur ein Schriftsatz, es ist ja nur ein Brief.
Absolut. Und ich glaube, noch schlimmer ist es, wenn du zum Anwalt gehst und dich beraten lässt, ob ein Fall Aussicht auf Erfolg hat. Und die Antwort ist dann nach wirklich gründlicher Prüfung, nein, kann ich nur von abraten, dann dafür was zu bezahlen. Ja. Das habe ich in der Kammer Hamburg relativ oft, dazu habe ich relativ oft Anrufe bekommen von ehemaligen Mandantinnen und Mandanten, von Kolleginnen und Kollegen. Und da habe ich dann immer versucht zu erklären und habe gesagt, ja, aber das ist ja die Beratungsleistung. Sie wären jetzt vielleicht vor Gericht gezogen, hätten viel Geld verloren und sie haben jetzt Rechtssicherheit.
Exakt. So,
nicht durch Gericht, durch ein verlorenes Verfahren, sondern sie wurden ausführlich dazu beraten, dass sie da einfach keinen Anspruch haben oder dass es eben keine Aussicht auf Erfolg gibt. Und ich habe dann immer versucht, mit dem Beispiel zu arbeiten. Glauben Sie denn, wir sind wieder bei Ärzten, wenn Sie zum Hausarzt gehen, weil Sie Angst haben, Sie haben da irgendwas und Sie werden gründlich untersucht und er sagt, nein, alles tutti, dann gehen Sie mit großer Erleichterung, das ist jetzt natürlich der andere Fall, aber glauben Sie doch nicht, dass der das nicht bei Ihrer Krankenkasse abrechnet, für die Sie ja Beiträge bezahlen.
Ja.
So, das ist ja auch die Untersuchungsleistung, die Beratungsleistung. Und es stellt ja auch kaum jemand in Frage, wenn du in die Autowerkstatt gehst, kriegst einen Kosten- und willst einen Kostenvoranschlag, der kostet auch erstmal Betrag X in aller Regel. Ja. Das hast du bei ganz vielen Dienstleistungen, wird dann aber ja angerechnet, wenn du einen Auftrag erteilst. So, da mosert irgendwie keiner rum. Und so ist es mit der Erstberatung letztlich ja auch.
Mhm. Ja, also, ich stimme dir zu.
Vielleicht muss man da einfach auch noch ein bisschen mehr aufklären zu den Themen. Es gibt ja Gott sei Dank ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die das wirklich großartig und brillant, wie ich finde, auf Instagram tun. Ich folge da ganz, ganz vielen. Die machen das wirklich super und tragen da wirklich so ein bisschen Problembewusstsein und Wahrnehmung bei. Du bist ja auch auf Instagram, aber ganz anders. Und das fand ich so spannend. Du hast nämlich keinen Anwaltsaccount. Du machst was ganz anderes. Und so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Ich meine, wir haben dann irgendwann, da habe ich dann auch geschnallt, ach guck mal, hier, Kamera ist ja witzig, ist ja abgefahren. Aber ich kannte deinen Account schon und er heißt What's in my Bookshelf. Erzähl mal so ein bisschen, was du da machst. Ich finde ihn zauberhaft. Ich bin ein großer Fan.
Danke, das freut mich natürlich sehr zu hören. Also ich habe einen Buchaccount auf Instagram. Da geht's wirklich nur um Bücher, Inspiration aus Büchern, Buchempfehlungen. Auch mal das ein oder andere Zitat, das ich einfach teile, weil es was mit mir macht. Ja, und ich das einfach teilen will. Ich möchte, dass jemand anders das liest und denkt, boah, das habe ich heute gebraucht. Das hat meinen Horizont erweitert. Das ist cool. Oder auch coole Geschichten weiterempfehlen, ja, wo sich jemand einfach drin verlieren kann und sagt, hey, dieser Buchtipp, der war so wertvoll für mich. Ich habe das und das jetzt, ich mache das und das besser. Oder mir hat's so gut gefallen. Ich habe jetzt wieder Leidenschaft zum Lesen. Erlangt. Also das ist oft eine Rückmeldung, weil ich eben viele Menschen kennenlerne und dann sage, hey, folg mir mal und glaub mir, du wirst wieder Lust bekommen, Bücher zu lesen.
Ja.
Und das habe ich bei einigen geschafft und das ist für mich das größte Kompliment, weil ich weiß, viele sagen, hey, ich hasse es zu lesen, ich habe das in der Schule und im Studium machen müssen, ich will nicht, ich will lieber was anschauen oder sonst was. Wobei ich da sagen muss, es gibt auch Hörbücher, ja, das ist auch toll.
Ja.
Aber besser als gar nicht, ja?
Ja.
Und deswegen, genau, da bin ich unterwegs und bin da auch in einer richtig tollen Community. Und auch mit dir, ja. Und ich finde, es passt auch so gut zusammen. Also die Bookbubble und die Jura-Bubble ist gar nicht so weit voneinander entfernt,
ist
ja.
Erstaunlich. Ist krass, merkst du ganz krass auch auf Reds. Ja? Also du hast ja Kolleginnen, liebe Grüße an Katharina Mosel, die ja sowieso in beiden Welten unterwegs sind. Sie ja aktiver als alle anderen, weil sie ist Anwältin, schreibt aber auch. Finde ich ganz spannend. Bei mir ist es ja eher auf der einen Seite Anwältin und auf der anderen Seite, ich lese einfach wahnsinnig gern. Und ich kann mich da überhaupt nicht hineinversetzen, dass jemand sagt, ich lese nicht gern. Ich lese nicht gerne. Ich war als Kind schon so. Ich hatte, glaube ich, in der 7. Klasse die komplette Schulbibliothek im Prinzip schon durch. Und für mich war das immer so, nimm ein Buch, ich fange an zu lesen und irgendwann kommt meine Mutter und sagt, ja, hockst du jetzt immer noch da? Wir essen jetzt zu Abend. So, ich bin weg.
Ja.
Ich bin weg gewesen. Und auch immer so völlig abgetaucht. Also ich tauche da komplett ein und fand es als Kind so faszinierend, dass du, also für mich war ein Buch wie ein Film. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
Ich verstehe das total.
Und ich habe, eins meiner Lieblingsbücher als Kind war Ronja Räubertochter.
Ach cool.
Ich habe es geliebt und ich habe ganz viele Bücher verschenkt, weitergegeben. Das habe ich noch.
Wow.
Und ich habe dieses Buch gelesen, ich weiß nicht wie oft, Und ich habe das alles gesehen. Und dann habe ich irgendwann den Film geguckt. Und ich war so ein bisschen enttäuscht. Und das geht mir ganz oft so.
Ja.
Und es ist heute noch so, wenn ich die Zeit habe, ein Buch aufschlage, ich bin weg. Und bei manchen Büchern ist es auch so, dass ich mir die geradezu panisch rationiere, weil ich das Buch so großartig finde, dass ich Angst habe, es zu schnell durchgelesen zu haben. Ich mache das jetzt momentan gerade keine Werbung, sondern nur ein Bericht dessen, was ich gerade tue. Ich lese immer mehrere Bücher parallel und jetzt gerade lese ich wieder eins von Karin Kuschig, das mit diesen 222 kleinen Botschaften. Ich habe jetzt den Titel gerade nicht parat. Und da zwinge ich mich jeden Tag wirklich nur eine zu lesen. Mhm. Und genauso habe ich es gemacht mit Oprah Winfrey, was ich vom Leben gelernt habe.
Mhm. Das hast du mir schon empfohlen, das Buch.
Ach, ich liebe es. Nur ein Kapitel pro Tag. Mhm. Manchmal habe ich beschummelt und am zwei gelesen. Mhm. Aber geht mir heute noch so, mir fehlt oft die Zeit.
Mhm.
Wie machst du das eigentlich? Liest du immer nur ein Buch oder liest du mehrere gleichzeitig?
Also bei mir können es wirklich mal bis zu 3 Bücher gleichzeitig sein.
Ja.
Also das erste ist dann irgendwas, das man rationiert liest, jeden Tag, das extra auch in so Kapitel eingeteilt ist, ja. Dann ein Roman und dann noch ein Sachbuch. Also ich stehe ja eigentlich primär eher auf Sachbücher. Ich finde es ja, da kann ich mich gar nicht halten. Aber so eine Geschichte eben immer zwischendrin finde ich super, auch so ein bisschen für die Fantasie und einfach mal irgendwo einzutauchen. Gerade mal so abends einfach vorm Schlafen, das ist was richtig Wertvolles da. Genau, also bis zu 3 können das schon sein.
Ich glaube, ich habe fast immer 3 parallel. Und wenn dann noch dazu kommt, ich lese ja zur Vorbereitung für den Podcast immer ganz viele Bücher. Da waren es, ich glaube, Maximum waren 5.
Wow. Klasse.
Und dann wird immer so der Reihe nach. Ne? Ich fange dann, ich bin so ein Freak. Ich habe dann auch eine feste Reihenfolge, welches zuerst und wie ich das dann...
Wollten wir nicht ein Battle machen, wer jetzt der größere
Freak
ist? Ich glaube, 1-0 jetzt für dich, weil du hast schon 5 auf einmal gelesen.
Ich mach dafür.
Strichliste, ja.
Ja, ich mach jetzt.
Das ist für mich jetzt gerade so der erste Punkt, wo ich sage, Respekt.
5 und ich finde auch meinen Frieden nicht. Also ich mache ja auch Miracle Morning und notiere auch jeden Tag, in welchem Buch ich gerade gelesen habe. Mhm. Und es macht mir krass schlechte Laune, wenn ich denn gerade dabei bin, eine gewisse Anzahl von Büchern parallel zu lesen. Wenn ich das dann an dem Tag nicht schaffe, weil ich irgendeinen Termin habe, sehr früh oder eine Frist, finde ich mega ätzend. Und manchmal stehe ich dann ein bisschen früher auf, wenn ich weiß, ich habe einen frühen ersten Termin, damit ich das alles morgen schaffe, weil das gibt mir so viel.
Ja, ich verstehe dich
so. Und ich nehme immer einen super geilen Impuls mit in den Tag.
Mhm.
Und deswegen ist es auch, glaube ich, wichtig, dass es mehrere sind. Ich lese momentan überhaupt keine Romane mehr.
Mhm.
Ich habe früher super gerne Romane gelesen, immer selbes Genre im weitesten Sinn. Also immer so aus dem Krimi, also immer muss hochgeladen, Spannung, True Crime.
Mhm. Ja, das sind wir doch.
Ganz früher Horror. Mhm. Und je dicker das Buch, desto besser.
Mhm.
Ich habe, das ist aber auch schon in der Schule gewesen, große Debatte, sollte man Stephen King The Stand, hieß es The Stand?
Ich hab's nicht gelesen.
Das ist so ein...
Ja, das ist super dick.
1000 irgendwas. Und ich liebe das, wenn ein Buch gut ist. Und damals fand ich das gut. Ich glaube, heute wird mir es nicht mehr gefallen. Wenn du so ein Schinken hast und dann ganz beruhigt viel lesen kannst.
Ja.
Weil da ist ja noch viel.
Es wird nicht weniger, ja, ist gut.
Und das finde ich ganz furchtbar, wenn du ein wirklich tolles Buch hast und merkst schon, so an der rechten Hälfte, die ist ganz leicht, da kommt nicht mehr viel. Ich werde dann schon traurig.
Ja.
Das ist wie beim Essen, am letzten Stück Pizza.
Ja, voll.
Finde ich auch immer scheiße.
Das ist so eine Leere, die einen da überkommt. Man denkt so, boah.
Und da kommt die Traurigkeit zurück, so ungefähr. Ja. Nee, heute habe ich, jetzt, ich bin ein totaler Sachbuchsuchti. Ich lese so viel Sachbücher. Ja.
Willkommen im Club.
Wonach wählst du denn die Bücher aus, die du liest? Weil es gibt ja eine schier unendliche Auswahl.
Absolut, ja. Und oft, also ich würde jetzt sagen Klappentext, aber oft verspricht der Klappentext was anderes, als er wirklich drin ist. Da ist die Chance oft groß, dass man enttäuscht wird. Deswegen schaue ich da gar nicht mehr so gern drauf. Sondern ich schaue auch bei meinen buchverrückten Kollegen auf den Accounts nach. Die schreiben ja Rezensionen, wie ich selbst auch. Und das ist total wertvoll, ja, wenn die mit eigenen Worten nochmal beschreiben, hey, was hat mich gepackt, was fand ich gut, was fand ich nicht gut, ja, da kann man nochmal besser einschätzen, ob es einem gefallen würde. Es gibt auch immer so im Umfeld Leute, wo ich weiß, wenn die mir was empfehlen, ist es gut, ja. Da muss ich gar nicht nachdenken. Also das nehme ich auch ganz gern in Anspruch. Und ich will es nicht leugnen, aber ich kaufe auch öfter mal ein Buch, weil es halt schön aussieht, ja. Also das Cover ist ganz entscheidend. Da müssen die Verlage wirklich schauen, umso cooler das Cover, umso besser verkaufst du, muss ich wirklich sagen. Also ich bin da nicht, ich kann mich da nicht von ausschließen.
Ich finde das so geil. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, boah, Corinna, du Opfer. Kann ich aber nicht. Kann ich nicht, weil ich auch so ein Opfer bin.
Ja, Verpackungsopfer nenne ich es.
Totales Verpackungsopfer. Und wenn ich auf Dienstreise bin, ich bin da auch so ein Kontrolletti. Ich kann es nicht ertragen, auf den letzten Drücker am Bahnhof zu sein. Das heißt, ich plane immer ein bisschen Puffer ein, weil es mir einmal passiert ist, dass in Berlin, das muss ich mal reinziehen, die Tram im Stau stand auf dem Weg zum Bahnhof, habe einen Zug verpasst. Das war jetzt in dem Fall nicht schlimm, weil eine Stunde später ging der nächste. Das hat mich aber so aufgeregt. Ich fahre immer mit Puffer hin und dann habe ich halt noch ein bisschen Zeit. Dann gehe ich halt noch mal irgendwie gucken. Und ein absoluter Glücksgriff, ich habe das erste Karin Kuschig Buch gekauft. Das lag da auf dem Stapel und ich dachte so, ach, das ist aber hübsch. So türkis. Und dann habe ich geguckt, was drauf. Ich habe es nur gesehen. Diese Farbkombi fand ich total frisch und ansprechend, bin ich dahin. Das sind 50 Sätze, die ihr Leben leichter machen. Naja, schön wär's, ne? Hat noch so ein, wie soll das denn funktionieren? Hab da so hinten drauf gelesen und dachte, ja, ich glaube nicht. Aber es sieht irgendwie echt hübsch aus. Und ich habe noch eine Dreiviertelstunde Wartezeit, könnte ich mal anfangen reinzulesen. Und ich habe immer keinen Bock in der Buchhandlung. Reinzulesen, was man ja könnte. Und die machen sich ja viel Mühe. Da ist ja manchmal schon so eine handgeschriebene, kleine persönliche.
Finde ich super.
Ja, finde ich auch. Ja. Aber ich mag nicht in das Buch reinlesen. Und ich fand es aber so hübsch. Und ich glaube, es war sogar noch ein Karin Kuschig-Lesezeichen dabei. Ich wusste überhaupt nicht, wer sie ist. Mitgenommen. Bam. Eine Offenbarung. Und ich habe es gekauft wegen des Covers. Hat mir keiner empfohlen.
Ja.
Also manchmal ist es ein Glücksgriff. Und ansonsten lese ich aber auch sehr viel auf Empfehlung. Anna-Maria Göbel, Frau Rechtsanwalt, ich bin ihr auf ewig dankbar, weil sie mir unter den drei L's gesagt hat, Peter Modler, ich wusste nicht, wer das ist, so Arroganzprinzip und dachte mir noch beim Titel Arroganzprinzip, boah, Anna, nix für ungut. Würde jetzt mal tippen, ist gar nicht meins. Aber ich wusste auch nicht, worum es geht. Gekauft? Ja, guck, jetzt auf Platz 1 der meistgehörten Podcast-Folgen bei mir. Ich weiß nicht, wie viel habe ich schon gemacht? 4? Also Empfehlung finde ich immer ganz gut. Klappentext. Ganz ehrlich, dazu mache ich zu viel PR.
Exakt, ja, da hört sich alles gut an.
Ich würde aus diesem gesamten Buch selbstverständlich den geilsten Part rausnehmen.
Ja, klar. Aber weißt du, da sind wir wieder beim Thema Kettenreaktion. Weil das Buch habe ich ja dann von dir bekommen, von Peter Modler. Und es war eine totale Bereicherung.
Letztes Jahr, ne?
Ja.
Ja.
Also, muss ich wirklich sagen, hat mich auch umgehauen. Ich habe es davor auch nicht gewusst, aber eins meiner Lieblingsbücher.
Ja.
Also.
Fand ich auch, hat mich umgehauen und ich kann gar nicht sagen, war ich mehr begeistert, ob der Wahrheiten da drin, die da drin stehen, oder entsetzt. Das hat sich bei mir so gemischt.
Ja.
Weil ich so dachte, Gott, es kann doch nicht sein, dass wir alle so Neandertal sind.
Ja.
So, ich war also ein Stück weit auch empört, aber begeistert. So, und bringt sehr viel, dieses Buch. Ich lieb's sehr und ich bin ein Riesenfan von ihm geworden. Und habe ich gestern ja auch gemacht. Ich habe ja auch zu fast jedem Panel wieder mein persönliches Exemplar, das total durchgenudelt, durchgewurschtelt ist, weil mit Sachbüchern arbeite ich. Habe ich ja gestern auch wieder verschenkt. Und ich hab das bei Modler so gemacht. Ich dachte, komm, das ist so eine schöne Geste. Dann hat man was zu mitnehmen an das Event, hat ein Andenken. Und es ging mir gestern auch wieder so, dachte ich, doch, super Idee. Und ich verschenke gern, ich mache gerne Freude. Und jedes Mal denke ich dann so, ich will es aber eigentlich gar nicht. Und ich habe mir ohne Scheiß jedes einzelne Buch, das ich verschenkt habe, gleich wieder nachbestellt.
Ja, weißt du, was für mich so wertvoll ist an diesen Exemplaren von dir? Weil man dann deine Gedankengänge nachvollziehen kann. Was hast du dir markiert? Was fandest du cool? Was fandest du wichtig? Und ein Buch dann als zweites zu lesen mit diesen Markierungen drin, das finde ich ganz bezaubernd. Das liebe ich wirklich. Das habe ich schon beim Arroganzprinzip so sehr geliebt. Und deswegen, also ich finde es fast cooler.
Ist auch eine gute Geschenkidee, mein Buch durchzuarbeiten, es dann zu verschenken und sagen, hey, schau mal, da sind noch ein bisschen Gedanken von mir drin.
Ja. Und inzwischen mache ich noch exzessiver, also in meinen Büchern hast du ja, in den Sachbüchern, das ist immer Textmarkermarkierungen, dann noch Fähnchen, wenn besonders wichtig, die Fähnchen manchmal auch in Farbsortierungen.
Ja.
Und ich habe ein System, Fähnchen oben bedeutet was anderes als Fähnchen außen. Und jetzt bei dem, was ja gestern wieder die schnellste, da sind tatsächlich auch Kommentierungen noch drin. Mhm. So, ja, da wirst du dann sehen, wo ich überall überlegt habe, ach, das könnte man mit Yvonne de Barck im Intro machen oder so. Ja, und tatsächlich, ach, das ist auch eine Frage. Kaufst du dir manchmal Bücher zweimal?
Ja, wenn ich sie verschenken möchte.
Nee, ich meine, um sie zu behalten.
Also ich habe sie einmal und es reicht mir eigentlich.
Ich habe das jetzt abgestellt, weil das so ins Geld gegangen ist und ich habe einen radikalen Schritt gewagt. Ich hatte, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, ich würde schon sagen, 4-5 Meter laufende Meter Bücherregal. Bis unter die Decke, so mit extra Aufsatz. Und mein Traum war immer, so irgendwann so ein Regal mit Leiter, die ich schieben kann, weil ich bin ja auch so ein Zwerg, ne? Ich komme da nicht hoch.
Kenne ich.
Und nachdem ich zum zweiten oder dritten Mal mit dem ganzen Geraffel umgezogen bin, habe ich gesagt, nee.
Mhm.
Und dann dachte ich, warum stehen die noch da? Was gibt mir das?
Mhm.
Ja, ein schönes Gefühl, dass ich die alle gelesen habe. Ja, aber da kann ich mir eigentlich auch ein Ei drauf braten. Ich weiß, was ich alles gelesen habe.
Mhm.
Und dann dachte ich, eigentlich ist es schade. Es gibt wahrscheinlich nur eine Handvoll Bücher, von denen ich weiß, ich werde sie nochmal lesen. Und dann dachte ich, eigentlich ist es zu schade. Eigentlich haben die einen Zweck. Und ich habe dann verschenkt.
Ja, das ist cool.
Gespendet, auch ganz viel Ikea-Tütenweise.
Mhm.
Keine Werbung gibt's auch von anderen Einkaufsmärkten, große Tüten. Aber es ist sowieso ein geflügeltes Wort, ne, Ikea-Tüte. Und habe eine Kiste, glaube ich, nur aufbewahrt. Und jetzt gibt's bei mir nur noch ein paar Reiseführer, die auch durchgearbeitet sind. Ein paar absolute Herzensbücher. Und zwar die, die ich immer wieder in die Hand nehme. Und ein Regal voll mit noch zu lesen. Und ich gebe einfach dann weiter, weil ich denke, ach so, was ich ja auch mache bei Sachbüchern, es ist auch ein bisschen freaky. Ich habe ein wunderschönes, großes A4-Notizbuch, so ein richtig schweres. Sehr schön gestaltet mit Lesebändchen und was weiß ich. Ich schreibe mir selber Kurzzusammenfassungen von den Sachbüchern.
Oh, ja, super wichtig.
Und das ist auch die einzige Möglichkeit, die ich bei mir sehe, um das Buch dann zu verschenken. Sondern ich auch mit Inhaltsverzeichnis, das ist auch schon ein bisschen freaky. Ich glaube, da gebe ich mir auch einen Freak-Stempel für.
Ja.
Weil du hast es ja gedruckt da,
ja,
aber ich fasse mir so die wichtigsten, so die Quintessenz, die Kernpunkte dann nochmal zusammen.
Ja.
Weil dann kannst du es komprimiert nochmal nachlesen.
Ja.
So, ach, das hatte ich jetzt ganz verbummelt. Ich habe manchmal Bücher zweimal gekauft. Wenn ich ein Buch ganz großartig fand und ich bin viel unterwegs, dann finde ich, ich hatte immer Angst, dass die Bücher beschädigt aussehen.
Oh ja.
Und das heißt, ich habe früher immer gebundene Bücher immer so nur angeklappt gelesen. Das ging mir irgendwann auf den Keks, oder bei Taschenbüchern ja auch. Dann habe ich mir ein Taschenbuchexemplar gekauft, habe die total fertig gemacht, im Zug, überall im Rucksack gestopft.
Leserillen.
Ja. Und dann habe ich mir das gebunden nochmal gekauft für den Schrank. So, das hat aber aufgehört, nachdem ich dieses Bücherregal abgeschafft habe.
Das kenne ich schon auch. Also manchmal hat man auch eine E-Book-Version zum Beispiel von Urlaub. Da muss es aber doch noch ins Regal. Also das kenne ich schon auch. Oder es gibt Sondereditionen von Büchern.
Ja.
Und dann denke ich mir, nee, Mist, ich brauche die Edition, weil die sieht so toll aus. Also da bin ich schon auch so. Und das ist super wichtig, dass man sich das danach zusammenfasst. Das machst du genau richtig.
So, dann kriegst du aber auch, du kriegst auch einen Freak-Stempel.
Ja, ich habe auch so ein
Notizbuch. Ja, und vor allem E-Book gelesen haben und dann nochmal das Exemplar fürs Regal kaufen.
Braucht es.
Ja. Aber generell, E-Book, da habe ich jetzt rausgehört, nicht deins.
Nee, also im Urlaub ist es cool, ja. So, wenn man mal am Strand oder am Pool ist, muss man jetzt auch nicht sein Buch da so verwelken lassen, ja, weil die Feuchtigkeit, klar, das zieht sofort auf. Aber da fehlt mir was. Und auch dieser Buchgeruch, ja, wenn was aufschlägt und einfach dieses Gefühl, dass dir dieses Buch gibt, das du wirklich in der Hand hast. Gut, dass du das nachvollziehen kannst, können wahrscheinlich viele nicht nachvollziehen, aber das ist was ganz Wunderbares.
Ich hasse E-Books. Ja. Ich hasse E-Books. Und ich bin ja ansonsten, das ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung, ich bin ja ansonsten ein total technikaffiner Mensch. Ich habe jeden Scheiß, muss ich mal ausprobieren.
Mhm.
Es liegt natürlich auch Social Media, alles, was du machst, das ist alles Podcast, alles digital. Aber Bücher sind die große Ausnahme. Und das werde ich nie verstehen. Jeder hat irgendeine App für Mindmaps, Memos, Notizen. Ich hasse es.
Ja.
Ich habe ein großes Problem und das heißt schönes Notizbuch. Wenn ich irgendwo bin und sehe ein zauberhaftes Notizbuch, zwanghaft.
Muss kaufen.
Es gibt in Berlin ja den, wenn du das nächste Mal da bist und du bist an einem Wochenende da, dann müssen wir hin. Mauerpark Flohmarkt, da gibt es einen Stand in Leder eingeschlagene und so wirklich mit dickem Papier, aber nicht so dieses, was so ein bisschen Richtung buddhistisch ESO, sondern die macht es in schick. Die macht das in Neonpink, in Silber und dann kannst du vor Ort deine Wunschprägung reinstempeln lassen und ich bin völlig durchgedreht. Ich bin völlig durchgedreht. Ich bin mit einem riesen Sack voller Notizbücher für einen unbeschreiblichen Betrag nach Hause gegangen. Aber da sind dann halt so Sachen vorgestempelt, so als könntest du es ankreuzen. Wow. Fuck off, fuck me, fuck you, was weiß ich. Every day is a gift.
Wow.
That's why it's called present. Mhm. Ja, kann ich nicht vorbei, muss ich kaufen. In Silber, mit Schleichen, ach, was weiß ich. Da müssen wir unbedingt mal.
Ja,
da,
mit sowas hasst du mich ja auch.
Und ich finde, das kann eine App nicht ersetzen. Nee. Ich liebe Notizen.
Ich auch, ja.
Und ich habe auch verschiedene Kategorien von Notizbüchern. Welche, die ich so für das Morgenritual benutze, da wird alles aufgehoben, auch wenn die vollgeschrieben sind. Und dann gibt's welche, das sind so Werbegeschenke oder so, die mache ich für Arbeitsnotizen. Und wenn das erledigt ist, auch wenn es schwer fällt, da rupfe ich dann die Seiten raus, weil erledigt. So, das ist was du nicht bewahren willst. Aber ich hasse Notizblöcke. Ich liebe Notizbücher. Ja. Da bin ich auch ein Freak. Und wenn ihr das hört, kommentiert doch mal entweder auf Social Media oder unter dieser Episode, wie ihr das seht. Notizbuch oder Notiz-App? Was ist besser, was ist praktischer? Würde mich sehr interessieren. So, Sachbücher oder Romane haben wir geklärt. Papier oder E-Book. Wie viele? Das ist noch eine offene Frage. Ungelesene Bücher hast du gerade auf To-Do?
Ja, ich habe tatsächlich nachgezählt. Es sind um die 30. Ich muss es zugeben, aber ich fühle mich echt gut, weil so ein paar Kollegen bei mir auf Social Media, die haben an die 100 ungelesener Bücher.
Wow.
Und da fühle ich mich mit meinen 30 schon ganz gut, muss ich sagen. Aber dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob du es kennst, du willst am liebsten alle Bücher auf einmal lesen.
Ja.
Du kaufst das und denkst, ich will es am liebsten jetzt sofort wissen und lesen.
Ja.
Und es überfordert einen manchmal schon ein bisschen, aber ja, Step by Step. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das liest, was einen gerade so beschäftigt. Ja, wo man sagt, hey, da habe ich jetzt Lust drauf oder das ist gerade ein Thema für mich. Und manchmal finden auch einen die Bücher. Ja, man findet nicht die Bücher, sondern die Bücher finden einen irgendwie. Also finde ich total das Phänomen. Passiert mir immer, dann sehe ich irgendwas und denke mir, boah, das Buch, das ist nicht mal aktuell, das ist schon älter, aber das kommt jetzt einfach so in mein Leben. Ich brauche das gerade.
Ja.
Das finde ich super.
Finde ich auch so. Es sind bei mir keine 100. Ich kann dir nicht sagen, wie viele es sind, aber es ist ein Regal. Die oberen 3. Also ich würde jetzt grob schätzen, es sind unter 100, aber es sind definitiv mehr als 30.
Ja.
Weil es mir so geht, wenn ich ein Sachbuch lese und da ist ein Querverweis drin, weil der Autor referenziert auf ein anderes Werk. Und das kann auch ein Buch sein, das ich schon in der Hand hatte und dachte, ne, das ist nicht meins, das will ich nicht lesen. So, und dann habe ich mir früher Listen gemacht mit so Bestellen und habe dann gemerkt, ich vergesse das irgendwie wieder, dass ich diese Liste habe, da drauf zu gucken. Und deswegen habe ich irgendwann diese furchtbare Angewohnheit entwickelt, wenn ich sowas sehe, zack, bestellt.
Steffi, ich verstehe dich so gut.
Machst du auch.
Ich sitze dann da abends ich lese und währenddessen bestelle ich das Buch.
Ja, ich auch.
Ich muss das dann in dem Moment tun.
Ich mache das tatsächlich, in der Sekunde.
Ich bin krank, aber nein.
Ich glaube, das ist einfach ganz normal und es ist einfach eine andere Art von To-Do-Liste.
Ja.
Es ist eine verkörperte To-Do-Liste, die steht bei mir eben im Schrank. Und ich wünschte, ich wäre schon dankbar, wenn es einfach so ein oder zwei Tage, wenn ich einmal ein Wochenende hätte. Und dann idealer, ich habe im Schlafzimmer sogar einen Lesesessel. Wunderschön.
Ja, cool.
Ich habe nie Zeit.
Ja.
Ist zwar ein bisschen merkwürdig im Schlafzimmer, aber im Wohnzimmer, weiß ich nicht, da will dann mein Mann vielleicht irgendwie währenddessen Fernsehen oder irgendwie ein bisschen PS4 zocken. Deswegen dachte ich, nee, ich stelle mir den ins Schlafzimmer und habe auch eine Leseecke richtig mir eingerichtet. Ich habe einfach zu wenig Zeit. Das und ich wünschte, schade. Ich hätte mal so ein Wochenende,
ja,
wo ich einfach gleich in diesem Raum bleiben kann. Mhm. So, du gehst ins Bad frühst, ziehst dir vielleicht was anderes Gemütliches an und dann wird dir Tee oder Kaffee gereicht, etwas Gebäck und dann wird die Tür wieder geschlossen und ich bleib da einfach drin.
Ist auch jetzt ein Hint an den Ehemann, also.
Der hört immer zu, ne? Spazi.
Ja.
Ja. Ja, doch, tut er. Und ich habe eine Endloskette losgetreten mit diesem blöden Video von Vera Birkenbiel und der Butter. Und jetzt habe ich es schon wieder angesprochen. Und nach der Episode mit Saskia Schlemmer kam er wieder. Und ich habe da in der Episode mit Saskia Schlemmer habe ich gesagt, oh, jetzt habe ich wieder das mit der Butter gesagt. Jetzt kommt er wahrscheinlich wieder. Entschuldigung, es ergab sich so. Er kam tatsächlich wieder. Und jetzt habe ich es wieder getan. Ich glaube, das wird irgendwann so ein, diese Butter wird irgendwann so ein Running Gag im Podcast. Gag, und er hört sie wirklich alle. Und sagt dann immer so meistens so vom ins Bett gehen. So, ich muss da noch was loswerden, ne? Was denken die Leute denn? Ich kann die Butter finden. Und jetzt hast du es schon wieder gedacht. Und erst dachte ich, ja, es läuft auf ein Lob hinaus, weil ich koche und habe ich mich noch gefreut, dass ich ein Lob kriege. Und dann fängst du doch wieder mit der Butter an. Und jetzt habe ich beides nochmal wiederholt. Und wie Saskia sagt, Folgefehler.
Ja.
Es tut mir leid, aber du kochst wirklich sehr gut. Ich hole dann auch die Butter selber. Ja, es ist irgendwie ein Running Gag. Ja, das mache ich auch so mit dem Bestellen. Und es ist, wie es ist. Es macht auch Freude und ich habe auch in dem Moment das dringende Bedürfnis, das Gefühl, dieses Buch zu haben, weil ich glaube, ich brauche das jetzt.
Ja.
Und gestern hat mich übrigens auch ein Buch gefunden und nicht umgekehrt. Wollte ich mich bei dir noch bedanken. So, ich fand das so zauberhaft, weil du gestern wieder eins erwischt hast nach der Aufzeichnung. Ich habe es erst geschafft, heute Morgen auszupacken, habe mich aber sehr gefreut und ich besitze das Buch noch nicht. Ich hatte es aber schon in der Hand und habe überlegt.
Perfekt.
Aber da hatte ich schon einen großen Stapel in der Hand und dann habe ich das dann doch wieder weggelegt.
Ja.
Bin ich sehr gespannt.
Ich freue mich so auf dein Feedback.
Kriegst du.
Und wirklich, da sind sehr gute Anreize drin.
Soll man verraten, welches Buch es ist? Auch das keine Werbung. Shaolin.
Ja. Also es ist so, in dem Buch werden so die Prinzipien, die Shaolin-Mönche befolgen, einfach so in den Alltag gezogen. Ja, was kann man so nehmen in den Alltag und auch gerade so Gelassenheit und auch im Berufsleben. Ja, ja. Da sind total gute Tipps drin. Und was ich so toll finde, immer wieder, also es ist auch ein bisschen ein Workbook. Ja, am Ende kann man so ein bisschen interaktiv mitmachen, sich in Szenarien hineinversetzen.
Das meine ich super gerne.
Und es sind Zusammenfassungen nach jedem Kapitel. Und sowas liebe ich ja auch, ja.
Das mag ich auch, um nochmal so zu rekapitulieren. Ja. Apropos Zusammenfassung, ein Punkt noch. Ich habe es nie ausprobiert, weil ich, Verachtung ist so ein großes Wort. Aber ich glaube, ich würde es einfach nicht mögen. Es gibt so ein, ich weiß nicht, ist das eine App oder irgendwas? Die, da kriegst du, ich habe nicht genau verstanden, wie es funktioniert, Kurzzusammenfassung. Und was war da in der Werbung? 3 Bücher in 10 Minuten oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich habe es nur gesehen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin aber kritisch, muss ich sagen.
Was denkst du darüber?
Ich merke das auf meinem Account oft. Ich teile ja da auch so Ausschnitte aus Büchern, ja, einzelne Zitate. Und da kommen dann auch oft Nachrichten, hey, das verstehe ich jetzt nicht. Und warum verstehen das die Leute nicht? Weil sie nicht das ganze Buch gelesen haben. Und ich glaube, dass sich Wissen erst vollständig verfestigen kann und man es auch erst verstehen kann, wenn man das ganze Know-how von dem Wissen hat. Weil nicht umsonst hat das irgendwie 200 Seiten. Ja, der Autor, die Autorin, die führen ja auch hin zu einer Thematik, ja. Und holen einen zum Beispiel auch mit Anekdoten ab. Also sowas geht ja viel tiefer, wenn jemand irgendwas erzählt, irgendein Szenario. Ich meine, das kennt man schon von Lehrbüchern. Wenn da ein Beispiel drin ist, dann hat man das, ja. Und wenn da jetzt einfach nur 10 Minuten zusammengefasst wird, ja, wenn du eine neue Routine erlangen willst, dann mach die und die Schritte. Das wird einfach niemals so tief reingehen, wenn du das ganze Buch liest, ja. Auch was Optisches, du hast es gelesen, du hast es aufgenommen. Im besten Fall hast du es danach noch dir aufgeschrieben. Als wenn du es nur hörst. Ich muss auch ehrlich sagen, bei mir ist es auch so, mein Medium ist Hören ja nicht. Also wenn ich mir was merken muss, muss ich aufschreiben.
Ja, geht mir auch so, weil ich ein sehr fotografisches Gedächtnis habe. Also ich kann dir dann auch sagen, das war auf der und der Seite, das war in dem und dem Kasten, das hatte ich in der und der Farbe markiert. Das kann ich, also eine gewisse Zeit lang, das ist dann irgendwann weg. Ja. Ich kann aber auch gut mir Gehörtes merken, wenn ich mich voll drauf konzentriere. Ich habe, da gab's ja das alles noch, ich gab's ja noch keine Sprachmemo-Funktion. Ich habe mir an meinem riesen PC-Kasten fürs Examen damals Definitionen als Tonspur erstellt.
Cool.
Und die dann unterwegs gehört. So, und da gab's ja das Ganze. Heute kannst du das ja so easy machen. Ja. Ich gebe das immer so als Tipp, um auszuprobieren. So ein Mentees. Wenn du noch nicht weißt, bist du so visueller Typ oder lernst du eben gut über Audio, dann probier das einfach mal aus. Kostet ja keine Zeit. Aber ich bin doch letzten Endes auch eher der visuelle Typ. Aber ich kann mir Dinge, also wenn es mich interessiert, kann ich mir auch Gehörtes echt, echt gut merken.
Ja, da hat man doch immer das Phänomen, dass man einfach solche Songpassagen einfach so gut auswendig kann.
Ja.
Ja, das, ich meine, da spielen noch andere Sachen mit rein, aber das stimmt, das habe ich auch gemacht. Ich habe Definitionen selbst aufgenommen und habe die dann, als ich damals bei der Akupunktur war, habe ich die mir auf die Ohren gelegt und wusste irgendwie, wie es sich dann anhört, wenn ich es ausspreche, aber ich so oft angehört habe. Aber dennoch, ich glaube nicht, dass das erreichen kann, was du erreichst, wenn du dieses Buch liest.
Glaube ich auch nicht. Und ich glaube, du verschenkst ganz viel, weil ich oft es sehr schätze, wenn in den Büchern der Prozess bis hin zur Erkenntnis.
Ja.
Weil es endet, oder es beginnt ja nicht mit der Erkenntnis, sondern es gibt ja immer einen ganzen Prozess bis dahin, eine Geschichte drumherum.
Ja.
Und das ist das, was ich schätze. Und deswegen mache ich mir auch die Zusammenfassung, weil ich das Buch ja schon gelesen habe. Ja. Und das ist nochmal wie so ein Anker.
Ja, voll.
Und dann habe ich die Geschichte aber wieder im Kopf. Ich vergesse die dann auch nicht.
Ja.
Und ich habe die Werbung gesehen und dachte so, das wäre für mich einfach gar nichts. Und was dabei am Ende nur rauskommen kann, ist ganz witzig. Ich mache das manchmal für einen Podcast, wenn ich nochmal irgendwie für SEO-Optimierung oder so, frage ich einfach Perplexity, schreibe ich irgendwie einen Prompt, der darauf hinausläuft, fass mir mal die wesentlichen Statements oder Ausführungen in dem Buch von, habe ich unter anderem gemacht, das liebe Böse und Nachlass sei mir. Es war ein Absatz, der nicht falsch war. Es lief darauf hinaus, dass sie Psychiatrin ist, die spezialisiert ist auf Forensik, sich mit der Frage befasst, was Ursache für das Böse ist, wie wir das so nennen, und dass sie sich sehr ausführlich auch mit Rechtsextremismus und Trump befasst in diesem Buch. Und das war das, was sie gestern ansatzweise, hat ja nicht so viel Zeit, erzählt hat. Das trifft's doch gar nicht.
Nee.
So, und das Buch muss man eben lesen. Das,
die Tiefe fehlt da.
Finde ich auch, aber das ist vielleicht ein gutes Stichwort. KI. Ich habe festgestellt, in verschiedenen Bereichen auf Instagram, dass viele Content-Creator immer mehr mit KI arbeiten. Und ich glaube, das ist ja gerade so bei Bookstagram, nenne ich es jetzt mal, auch ein großes Thema.
Ja.
Was ist da gerade los? Was passiert da? Und wie stehst du dazu?
Ja, ich habe erst vor kurzem einen Beitrag darüber gemacht, dass es mich so ein bisschen traurig macht, dass diese Instrumente, die uns ja eigentlich helfen sollen, das, was wir sagen wollen, vielleicht in eine bessere Form zu packen, ja, oder irgendwas zu erleichtern, dass das ein bisschen missbraucht wird, um Bücher, die man gar nicht wirklich gelesen hat, zu rezensieren. Ja, und da dann zu sagen, war alles super, man hat es aber wirklich nicht gelesen und lässt sich da dann von der KI eine Rezension erstellen. Und das finde ich gar nicht gut, ja. Also erstens ist es eine Irreführung, ja, weil ich was empfehle, das ich eigentlich gar nicht gelesen habe. Und dann kommt dieser Wahn auch in dieser Bubble mit, ja, ich lese ein Buch am Tag. Aber eigentlich lese ich es nicht, sondern ich habe halt eine Rezension am Ende davon. Und das finde ich schade, weil ich kenne auch viele, die haben einen wunderbaren Stil zu schreiben.
Na, du zum Beispiel.
Schönen Danke. Mit so einer Tiefe drin, wo du eben nach außen transportierst, was du gefühlt hast, was das Buch in dir ausgelöst hat. Ja, ich mag auch so malerische Sprache. Und es geht verloren durch die KI. Da sage ich, ja, das Buch so und so handelt von so und so. Und da geht wirklich die Seele von dem Buch verloren, weil das kann die KI dir nicht leisten.
Aber das stimmt, das stimmt. Das Witzige ist, dass in meinem Remote-Aufzeichnungstool auch KI mit drin ist. Das macht mir immer automatisch, ob ich will oder nicht, eine Episodenbeschreibung. Ja. Und die fängt genau so an. Ja. In dieser Episode sprechen X und Y. Ich habe am Anfang immer noch reingeguckt für SEO-Optimierung. Dachte so, vielleicht kann man sich ja da noch was abgucken. Und ich gucke immer drauf und denk so, Gott, ich hasse es.
Ja.
Ich hasse es total. Es klingt immer alles so seelenlos. Und ich komme auf das Thema, weil ich natürlich deinen Beitrag gesehen habe. Und das ist nicht nur im Bereich Rezensionen so ein großes Thema, sondern witzigerweise auch neu im Thema Podcast. Es gibt inzwischen komplett KI-generierte Podcasts. Und ich frage mich immer, was ist die Motivation dahinter? Ist es dann Reichweite, weil bis du in die Monetarisierung kommst, was ich ja noch nicht mal machen darf. Ich darf das ja auf keinem Portal. Klar, Körperschaft des öffentlichen Rechts. Aber da musst du ja irrsinnige Abrufzahlen haben, damit sich das mal finanziell lohnt. Was ist die Motivation dahinter? Was zu veröffentlichen, wo weder mein Herz drinsteckt, noch meine Seele, noch ein Hauch von Arbeit, sondern ich was künstlich Geschaffenes, egal wie gut oder schlecht, als meines publiziere. Was glaubst du, ist die Motivation? Mir erschließt sich das überhaupt nicht.
Ich glaube schon, dass es darum geht, zu monetarisieren. Also, dass man so viel Bücher wie möglich auch annehmen kann als Rezensionsexemplar. Manche bekommen ja auch was dafür. Und ohne die Zeit reinzustecken, ja, für die man eigentlich bezahlt wird, dann diese Rezension veröffentlichen zu können.
Aber du kriegst ja so viel Geld dafür nicht. Und ganz viele schreiben ja auch gerne Rezensionen. Und in die Kategorie, wenn ich das machen würde, könntest du mich stecken. Ich krieg das Buch gratis. Ich lese es sowieso. Ja. Also natürlich schreibe ich dann auch was drüber. So, aber wenn du es gar nicht lesen willst, sondern es von KI rezensieren lässt, dann brauchst du auch das Buch nicht. Ich habe keine Ahnung, was man mit Rezensionen verdienen kann ansonsten.
Ja, ich glaube, auch auf Social Media ist oft so ein Content-Druck da. Also ich will viele Beiträge, aber ich krieg's Buch vielleicht so schnell gar nicht gelesen. Das ist auch nochmal ein Aspekt, aber das ist also keine Entschuldigung, finde ich. Ich finde, dieses ganze Schnelllebige soll nicht auch noch hier in die Bookbubble überschwappen, weil Bücher haben auch, also so Lesen vor allem, hat auch so ein bisschen was Meditatives. Du lässt dir da Zeit. Ja, manche sind schneller, manche sind langsamer. Aber genieß doch einfach den Prozess und dass du irgendwann irgendwo ankommst, ja. Also das, ich glaube, das versaut einfach das ganze Konzept von ich lese ein Buch.
Glaube ich auch. Und vielleicht, ich weiß nicht, Corinna, vielleicht bin ich zu alt, aber mir wird es nie einfallen, auch nur eine Episode, auch wenn es ein brandaktuelles Thema ist. Also ich habe mich auch überhaupt nicht damit befasst, wie das funktioniert. Ich würde es auch nie machen, einen Podcast KI generieren zu lassen. Und ich bin überzeugt davon, du kannst ja auch schon Videos produzieren, wenn du lang genug in deine Kamera, macht ja liebe Grüße Tillmann, ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, Kammer Freiburg, der kann das ja inzwischen auch. Der hat sich aufzeichnen lassen und kann dann Texte eingeben. Und auch die Azubi-Filme ist ja auch alles KIs in Avatare. Das ergibt für mich Sinn.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob es wahrscheinlich schon technisch meine Stimme darzustellen. Aber zu welchem Zweck? Um die dann irgendwas KI-generiertes erzählen zu lassen, weil ich stecke in diese Gespräche viel Liebe. Das macht mir Freude, das erfüllt mich. Ich will ja auch mit den Menschen, die zu Gast sind, selbst sprechen.
Ja.
So, das ist ja was für mich, was ich mit rausziehe. Und ich suche mir meine Gäste ja selber aus. Und das sind immer Menschen, die mich absolut begeistern. Und wo ich sofort das Bedürfnis habe, weißt du, früher hätte man auf einer Party, hätte man gesagt, hier, guck mal, kennt ihr schon Corinna, müsst ihr kennenlernen, finde ich mega. Und das ist im Prinzip das, was ich mit diesem Podcast mache. Ja. Kennt ihr schon Corinna? Kennt ihr schon Anna? Kennt ihr schon Natalia? Kennt ihr schon Saskia? Das ist wäre mir völlig fremd. Und ich, wenn ich wüsste, und ich höre auch viel Podcasts, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich würde es merken. Ich denke, man würde es merken. Und ich glaube, selbst wenn man es nicht hören würde, kannst du damit nicht das transportieren, was du als Mensch transportieren kannst.
Absolut. Und weißt du, was ich gerade so mega schön finde, was für ein Leuchten du in den Augen hattest, als du gerade darüber gesprochen hast, ja, und das ist genau diese Komponente, die kann die KI nicht liefern, so dieses Fünkchen, du merkst, ob jemand das mit Begeisterung macht oder ob jemand das nur aus Profit und Content-Druck macht Und das ist, glaube ich, das, was am Ende des Tages einen Unterschied macht, wo du dann jemanden triffst und diese Magie spürst und denkst, hey, boah, der hat oder der oder die hat irgendwas. Ist so cool. Ja. Diese Person inspiriert mich so sehr.
Ja.
Und ich glaube, deswegen bin ich dauernd entspannt, ja, weil ich mir denke, gut, dann sollen das andere mit KI machen, ich mach's nicht. Und ja, hab dadurch diesen Zauber, den ich mir selbst auch bewahre.
Ja, glaube ich auch. Zauber trifft's, glaube ich, ganz gut. Und so geht mir das eben auch mit den Menschen, die ich kennenlerne. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass man, obwohl man sich in der Jura-Bubble bewegt, irgendwie geschnallt hat, ey, Ellenbogen ist es nicht, sondern dass man ehrliche und aufrichtige Begeisterung empfinden kann, ohne sich dadurch selbst klein zu fühlen. Und das ist ja das Problem, das viele Menschen haben, dass sie immer sagen, na, das ist, der kommt ja immer dann schnell sowas, irgendwas, womit du abwertest oder kleiner machst, wenn jemand so richtig toll ist, weil immer wieder Menschen das Gefühl haben, ja, weil wenn die so toll ist, dann bin ich ja wahrscheinlich richtig klein. So, und ich mach das nicht, ich vergleiche nicht. Weil ich offensichtlich, wenn ich eine Person für eine bestimmte Sache irre großartig finde, dann wahrscheinlich auch deswegen, weil ich selbst in dieser Sache noch nicht so großartig bin. Sonst wird's ja nicht positiv hervorstechen. Es ist ja dann für mich was Besonderes. So, warum fange ich dann an, oder Mann oder Frau, zu sagen, ja, die kann das ja viel besser als ich. Das muss ja nicht in so eine Bewertung laufen.
Ja.
So, und ich, das hat, war früher auch anders, aber das lernt man im Laufe der Zeit, dass du einfach sagst, wow, wie großartig ist das? Das probiere ich auch mal.
Ja.
Und das kann ich ja voller Freude und voller Anerkennung, ohne dass ich deswegen, ich kann vielleicht andere Sachen cool.
Ja.
Warum ist das immer ein Wettbewerb? Ja. Und ich glaube, das ist auch was ich einfach immer unbedingt teilen will. Diese Begeisterung für irgendetwas Spezielles.
Ja.
Wenn ich mir denke, ey, das muss alle Welt erfahren.
Ja. Das finde ich auch richtig cool an dir, weil das habe ich sogar aus einem Buch. Das ist so ein cooler Gedanke, den würde ich gerne noch teilen. Und zwar, man freut sich ja, wenn einem selbst was Gutes passiert oder wenn man selbst Erfolg hat. Aber man kann sich doppelt und dreifach so oft freuen, wenn man sich auch für Erfolge von anderen freut, ja. Und was ist das für eine coole Ansichtssache? Wenn du sagst, hey, wenn meine Freunde irgendwas Cooles haben, kann ich mich genauso mitfreuen, ja. Das ist mega. Und am Ende des Tages, klar, jeder ist mal neidisch, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, was mache ich draus? Nehme ich den Neid, um auch zu starten, um auch was zu machen, ja, um vielleicht mehr auch so zu werden? Oder wenn es mir gar nicht möglich ist, einfach anzuerkennen, sagen, hey, cool, das inspiriert mich so, ich finde es so cool. Und einfach mal zu sagen, hey, du bist so Hammer.
Ja.
Und wie schön ist es?
Und es tut ja auch überhaupt nicht weh.
Nee, es ist Hammer. Es ist ein richtig gutes Gefühl. Es kribbelt so richtig.
Ja, geht mir auch so.
Ja.
Finde ich auch. Finde ich phänomenal. Und es könnte ja sein, dass du demnächst deine Begeisterung für Bücher nicht nur auf Instagram teilst, sondern ich weiß, du bist ja auch immer dran am Wursteln. Ein Podcast.
Ja.
Über Bücher. Und es ist insofern für mich besonders interessant, als wir uns ja auch auf dem Podfluencer Festival getroffen haben in München und du das Glück hattest, das ist so richtig abgesahnt, ne?
Ja.
Da gibt's ja immer so ein paar Verlosungen und so. Und du bist ausgestattet.
Ja, ich kann starten.
Du kannst starten, das war im August.
Ja.
Und ich gucke immer auf Instagram und warte auf die Ankündigung.
Ja, und da sind einige, die darauf warten.
Ja. Wo bleibt's? Corinna, wo bleibt's?
So, und da sind wir schon beim ersten Schritt hier. Hier Sachbücher und Lebensratgeber, die einem immer näher bringen. Starte einfach, fang an. Und ich schreibe mir das auch immer schön raus. Und ich weiß eigentlich theoretisch, wie es geht. Aber jetzt stecke ich selbst mal in so einer Schleife, wo ich mir denke, boah, nee, noch nicht gut genug. Ah, ich muss noch mal brainstormen, ich muss noch mal mehr. Und dann kommt wieder der Perfektionismus ein auch in die Quere und ja, manchmal auch so Zweifel, wer will denn das überhaupt hören? Ja, ich glaube, das kennt jeder. Und
aber hallo.
Das sind, glaube ich, so Fragen, die man hat und die einen auch so ein bisschen zweifeln lassen. Und ja, es ist auch eine neue Materie, ja, so auf Social Media mit Videos und Beiträgen, da fühlt man sich sicher. Jetzt kommt so ein neues Medium dazu, ja, was aufzunehmen. Es fängt ja schon an, ja, was mache ich als Intro überhaupt? Und da kommen auch rechtliche Sachen wieder so ins Spiel. Was darf ich als Intro verwenden? Welche Musik ist nicht geschützt? Es ist so komplex, ja, aber es ist auch so cool. Und genau, also ich hänge gerade noch so ein bisschen in der Schleife drin. Und ja, merk auch, wie das ist, ja, weil es ist immer so leicht, dann schlau dahergeredet. Ja, mach einfach. Aber dann, wenn man mal selbst da sitzt und diesen Anspruch einfach hat, dass es dann direkt die erste Folge cool ist. Und, oh, ich muss jetzt so ein Buch haben, das dann direkt richtig cool ist, um darüber zu sprechen. Da fängt's schon an. Und ja, das ist gerade so ein bisschen Thema.
Kann ich verstehen. Ich bin grundsätzlich vom Typ her ja genauso. Aber ich glaube wirklich, dass komplett perfekt gar nicht so gut ankommt. Weil jeder fühlt sich immer abgeholt, wenn immer so eine Kleinigkeit irgendwie doch schief geht. Weil du hast immer dann so das Gefühl, habe ich gestern ja auch zu Yvonne de Barg, wie die erzählt hat, dass er in der Lanxess Arena vor 12.000 Menschen ein Blackout hatte.
Ja.
Dann habe ich gesagt, ja, also bei mir hätte es nur ausgelöst, oh Gott sei Dank, sie ist auch ein Mensch. Finde ich ja irgendwie sympathisch. Ja. Dass sie auch nicht perfekt ist. Also perfekt, unperfekt, unperfekt, perfekt. Und wenn ich jetzt zurückgucke, wie wir die ersten Episoden aufgenommen haben, wirklich ganz, ganz Schmalspur. Du darfst dich ja auch weiterentwickeln. Und das finde ich so herzig. Ich habe wirklich so einen harten Kern von Hörern, die von Anfang an dabei sind und die sagen auch alle, es ist mega, wenn man das jetzt verfolgt, da hat sich so viel weiterentwickelt und gewandelt. Und haben ja auch schon ein paar Leute gesagt, also wenn man die ersten nochmal hört, das ist schon ein krasser Unterschied. Willst du die denn online lassen? Und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, ja, selbstverständlich. Ich wüsste ja gar nicht, warum nicht. Ich fände das total unaufrichtig, jetzt zu sagen, ja, da war die Soundqualität aber echt scheiße. Und ganz ehrlich, ich habe heute ab und zu, das ist der Aufnahmesituation geschuldet. Du nimmst manchmal woanders auf. Du hast einen Gast, der nicht das optimale Equipment hat. Präsenz ist immer ein bisschen schlechter als Remote. Wobei jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich da ja ein neues Tool. Muss ich mal gucken. Ich habe es aber noch nicht in Präsenz ausprobiert. Es ist doch unehrlich. Und ich finde, ich produziere nicht also mit dem Ziel, das muss qualitativ top sein, Inhalt egal. Es ist andersrum. Mir geht's immer um den Inhalt. Und wenn ich dann denke, oh scheiße, die eine Tonspur ist, aber die ist nicht schön. Ich gehe immer nach dem Kriterium, kann man das noch hören? Weil was da gesagt wurde von der Kollegin und von den Kollegen, hat mich so bewegt. Und dann denke ich so, dann lasse ich mal meinen Mann noch mal drüber hören. Sag so, kann man das? Kannst du mal ausprobieren, einmal auf dem Rechner, einmal auf dem Handy? Und er sagt, ja, nee, ist okay.
Ja.
Das haben ja selbst die ganz großen Podcasts. Mein Lieblingspodcast, Talk on a Gast. Die zeichnen manchmal unterwegs irgendwie in irgendeinem Raum auf, der total hallig ist. Denkst du, also, was habt ihr denn da gemacht? Klingt ja echt scheiße.
Ja.
Höre ich die deswegen nicht? Ist doch Käse. Natürlich höre ich die. Und ich finde, beim Zuhören vergisst man das dann auch. Und ich finde es einfach ehrlich, auch eine Episode am Anfang, die qualitativ nicht so doll war, die auch noch nicht die Musik hatte, die mir gefällt. Da ist auch noch das alte Logo. Da habe ich noch ein Jackett an. Würdest du heute nicht mehr, ich besitze es noch, ich weiß aber nicht, wo es gerade ist. Das ist eine Entwicklung und ich finde das ehrlich und das ist ja auch Teil dessen, was ich immer, egal ob es jetzt ein Vortrag ist, ein Coaching oder im Mentoring, sage, ey, das ist ein Prozess, dich selber zu finden, in dem gut zurechtzufinden, was du machst. Und jeder fängt mal klein an.
Ja.
Und wenn ich versuche, immer damit Mut zu machen, jeder fängt mal klein an. Deswegen erzähle ich auch immer von irgendwelchen Pannen, die mir im Job am Anfang passiert sind. Und so ist das mit dem Podcast auch. Die ersten Folgen sind, finde ich persönlich, nicht so geil wie die jetzt. So, und auch jetzt habe ich manchmal Unterschiede. Also, nö.
Aber ist ja auch gut.
Lange Rede, kurzer Sinn. Corinna, mach doch einfach mal. Ja. Was vielleicht auch hilft, wenn man erstmal einfach, du hast ja keinen Druck mit Veröffentlichung, ein, zwei Episoden einfach mal aufzeichnen.
Ja.
Na, hast du es schon mal.
Das ist echt.
Es gibt gute Datenbanken für lizenzfreie Musik. Muss man dann irgendwann gucken, ist es bei bestimmten Veröffentlichungsarten wieder problematisch oder so. Aber da können wir ja mal außerhalb des Mikros schnacken. Mega. Und auch für euch da draußen, mit dem Podcast zu starten, ist echt nicht schwer. Es kostet am Anfang nicht viel Geld. Und ich hatte die große Freude, in der Berufsschule einen Workshop dazu zu geben. Und eigentlich kommt man, wenn man jetzt so zum Spaß anfangen will, auch echt mit super wenig Budget aus. Ja. Und da haben wir ja auch in München einiges mitbekommen.
Absolut, ja.
Also ich bin gespannt und ich bleib dran und ich werde regelmäßig mal nachfragen.
Ja, das ist gut.
Corinna, es wird mich sehr freuen. Oder setz doch jetzt, wir machen ein bisschen Druck. Setz doch eine Deadline.
Druck ist immer gut.
Also ich würde sagen, jetzt zu sagen, Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben noch ganz viele Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Man hat vielleicht noch viele Fristen. So zum Jahresende ist bei euch wahrscheinlich auch noch mal viel los. Das ist kein guter Zeitpunkt. Frist zum Jahresende finde ich immer blöd. Finden wir Anwälte sowieso immer blöd, weil denen können wir auch nicht aus dem Weg gehen. Ach, ich finde aber so im ersten Quartal. Ja. Das geht doch noch.
Ja, das ist realistisch.
Deal?
Das halten wir fest.
Und ich schwöre dir, ich bin die erste Abonnentin. Ich würde mich da richtig drüber freuen, weil ich immer, also ich meine, ich hole mir ja ganz viel Inspiration bei dir auf Instagram. Übrigens, den Account verlinke ich natürlich mal. Der ist nicht nur wegen der Bücher zauberhaft, sondern es ist alles ganz liebevoll gestaltet. Wundervoll geschrieben. Ich bin ein großer Fan. Mal in die Shownotes gucken, verlinke ich euch. Und da seht ihr zum Beispiel auch, das muss ich jetzt noch mal bewerben, eine Bücherreise nach London. Ich hätte weinen mögen, so schön sind die Bilder. Und wie du da erzählst, wie du ausflippst, wie schön alles ist. Und jedes Bild sah aus, als wäre es in der Winkelgasse aufgenommen oder so. Ich weiß nicht.
So gefühlt.
Es war zauberhaft. Also folgt da mal. Ich verlinke es. Und dann haben wir jetzt quasi festgehalten, im ersten Quartal gibt's einen Bücherpodcast.
Ja.
Ja.
Da geben wir uns jetzt die Hand drauf.
Deal. So, ich bestätige, wir haben uns gerade die Hand drauf gegeben. Ich freue mich sehr. Und ja, ich teile das dann auch. Und ihr versprecht mir, wenn dieser fantastische Bücherpodcast rauskommt, ihr abonniert den natürlich auch sofort. Und was am Anfang ganz wichtig ist, liebe Kommentare, liebe Bewertungen. Und wenn ihr eh dabei seid, könnt ihr das bei mir auch gleich machen. So, Corinna, ich habe eben auf den Timer geguckt, den ich witzigerweise genau wie gestern auf jedem Panel viel zu spät gestartet habe. Mir fällt das dann immer irgendwie nach 5 bis 10 Minuten ein. Wir haben uns völlig verquatscht. Ich habe es aber sehr genossen. Ein ganz tolles Gespräch, mal was ganz anderes. Und ich finde es so schön, wenn jemand eine Leidenschaft von mir teilt. Das war heute so. Sehen wir uns eigentlich nächstes Jahr beim Podfluencer Festival?
Auf jeden Fall.
Ich habe nämlich das Datum schon im Kalender geblockt. Ich bin auf jeden Fall da. Koste es an Terminsverschiebungen, was es wolle. Wobei, da kann ich nichts mehr. Ich habe es schon geblockt. Was ihr euch auf jeden Fall blocken solltet, ihr Lauscher da draußen, ist ausreichend Zeit, mal für tagesaktuelle Infos auf www.brack.de vorbei zu surfen. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Lauscher da draußen, jede neue Lauscherin. Folgt mir auf Instagram, YouTube, Threads, TikTok und natürlich Corinna auch. Deswegen, wie schon gesagt, ein Blick in die Shownotes werfen. Heute so wichtig wie jedes Mal. Corinna, ich danke dir. Und ich fand es so mega fantastisch, dass das geklappt hat. Gestern zusammen beim Event, heute gleich. Und ich finde, ehrlich gesagt, dafür, dass wir so ein bisschen eigentlich müde waren,
ja,
ich bin jetzt hellwach.
Ja.
Ich bin begeistert und hellwach.
Die Stimme hat sich auch so verbessert. Am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme, aber ist doch super.
Ja.
Da siehst du, das ist halt, wenn man über die Leidenschaft redet, gell? Du warst auch on fire. Ich habe es sehr gefeiert. Also wirklich... hat mir sehr gut gefallen.
Dann sprechen wir vielleicht im nächsten Jahr über deinen Podcast. Ich danke dir, dass du dabei warst.
Ich danke dir.